Das ist heute schon einmalig, wie wir von allen Seiten hören, wie furchtbar diese kriegerischen Auseinandersetzungen laufen. Vor ein paar Tagen habe ich die Nachricht bekommen von einer Frau, einer Christin, die in Syrien mitten im ISIS-Terror lebt. Und ihre ganze Nachricht war, ihr ahnt es nicht, unsere Kirche ist von morgens bis abends überfüllt von Menschen, die von Jesus hören wollen. Das ist doch gefährlich. Ja, und manche haben ihr Leben verloren, aber Jesus ist das Einzige, was uns noch hält. Da hat mich der Bericht von einem Bangladeschi bewegt, der war ein Regierungsbeamter vom Geheimdienst und musste dabei sein, wie ein Christ umgebracht wurde, weil er als Muslim Christ geworden war. Und er hat mit ihm noch vorher geredet, 2 Tage vor der Hinrichtung, er war dazu ausgesucht worden, dabei zu sein, bis er tot ist. Er sagt zu ihm, du Kamerad, Mensch, gib doch auf, du kannst doch nach außen einfach dein Glauben verleugnen, sag ich, habe abgesagt, dann bist frei. Und laufen ihm die Tränen runter und sagt, ich kann doch den Jesus nicht loslassen, der mich nicht loslässt, und so ist er gestorben. Und der Geheimdienstmann ist daraufhin Christ geworden als Muslim und wusste, auch für ihn steht über seinem Leben das Todesurteil. Und wenn wir ihn fragen können, würde er sagen, es gibt doch nichts Größeres als Jesus. Sind ja in den letzten 15 Jahren, man hat es ja lange Zeit gar nicht wahrgenommen, im Norden Nigerias viele Tausend umgebracht worden, Frauen und Kinder. Wir haben oft die Pastoren getroffen, die oft Beerdigungen gehalten haben mit 150, 160 Opfern, wehrlose Christen, die niedergemordet wurden in diesem brutalen Hass. Und dann haben sie gesagt, und jetzt wollen wir unsere Feinde segnen und ihnen von der Liebe von Jesus erzählen. Waren immer ganz fertig, das geht doch gar nicht. Und dann sagten sie, was Jesus uns schenkt, ist viel, viel größer als dieser tiefe Schmerz, den wir erleiden. Und das halten sie durch. Und sie haben immer gesagt, betet für uns, dass wir das durchhalten können. Nicht zurückschlagen, sondern lieben. Es ist ja eine ganz große Bewegung in der Welt, wenn wir wirklich wache Augen und Ohren haben. Das hat es noch nie gegeben in der Christengeschichte, dass so unzählig viele Menschen Jesus gefunden haben, wie in diesen Tagen. Vielleicht ist es der letzte große Durchbruch vor der großen Trübsal. Von den Indianerstämmen in Südamerika bis nach Nordkorea, in China sind es über 130 Millionen Menschen. Wir haben das in Laos, in Kambodscha, in Kirgisistan, im Sozialismus Kubas. Wir haben es in all den sozialistischen Ländern. Und wenn man dann die Leute sagt, warum bist du Christ geworden? Gucken Sie einen an. Hat euch das Christentum, Christentum interessiert uns nicht. Als wir von Jesus hörten, das hat uns bewegt. Und das hat uns gezogen, da ist eine Sehnsucht in uns aufgebrochen. Und die kann uns niemand mehr nehmen. Ich sehe es noch als meine Aufgabe an Ihnen, das zu sagen, weil wir in unseren westlichen Ländern nach so gemeinen Dingen gieren, wie nach den Rentenfragen und nach den Sozialfragen, nach Wirtschaft und Wachstum, nach Wohnungsfragen und Berufsfragen. Und es gibt nur eine Frage deines Lebens und die ist brennend. Kennst du Jesus? Ich weiß ja, bei uns spricht man ganz vornehm von Gott. Mich ärgert es oft, Weil die Leute, mit denen wir sprechen, was stellen die sich vor, wenn wir von Gott reden? Buddha, Allah oder Feldwald und Wiesengott oder was stellen die sich vor? Ein höheres Wesen, ich weiß nicht, was das sein soll. Wir müssen ihnen die Geschichten von Jesus erzählen. Vor ein paar Tagen hat mir sein Freund erzählt, der in einem schwierigen Kinderheim einen Religionsunterricht halten sollte. Und er sagt, da ging es durcheinander, diese chaotischen Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen, die haben sich geprügelt. Und er soll anfangen, er hat gesagt, ich habe nur so begonnen, heute will ich euch bloß von Jesus erzählen. Es war Totenstille. Und nachher sind die Mädchen gekommen und haben gesagt, ich muss ihnen Dinge erzählen in meinem Leben, die sind nicht in Ordnung. Können Sie mir die Vergebung von Jesus zusprechen? Die Welt hungert doch nach Jesus, weil Gott sich offenbart hat in seinem Sohn Jesus Christus. Und alle Sehnsüchte unseres Lebens, die wir haben, werden nur in Jesus erfüllt. Oder wir kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Nur Jesus kann uns Erfüllung geben, der großen Sehnsucht unseres Lebens. Ich sage das nicht bloß den jungen Leuten, sondern alten Leuten, die haben mein Leben ist schon gelaufen. Und gerade dort, wo noch das brennt, die Sehnsucht nach Leben, wo ist denn das? Wie hat das immer so bewegt, die Stille, wo Jesus am Laubhüttenfest im Gottesdienst war. Die Juden haben 7 Tage Laubhüttenfest gefeiert. Es war in Jerusalem ein tolles Fest. Und am Schluss, als der letzte Festtag am herrlichsten war, steht da drin, Johannes 7, da ist die Prozession hinuntergegangen zum Teich Siloa und der Priester kam hoch an diesem glutheißen Tag, es war ja im September, und brachte die Kanne Wasser aus dem Siloa-Teich und goss die aus über dem Brandopferaltar und das Volk jauchzte. 10.000, 20.000 Menschen waren jubelnd in Begeisterung. Unser Herr gibt Wasser in dem heißen Land. Und dann war Stille. Wir kennen das ja in unseren kirchlichen Versammlungen, in unserem kirchlichen Betrieb. Und was kommt jetzt? Und da rief einer in diese Stille in den Tempel hinein. Wenn jetzt noch einer Durst hat, den die Rituale und die Riten und die Frömmigkeitsordnungen nicht befriedigen konnten, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, war Jesus. Ich wollte das Ihnen einfach heute mal erzählen, wie das im Evangelium drin steht. Sie können zu Hause nachlesen, Lukas 7. Jesus zieht es zu jedem Menschen hin. Darum gibt es etwas, was es sonst nie in der Welt gibt. Wer sucht, der findet. Es gibt nie in der Welt sonst. Wenn Sie Ihren Schlüsselbund verloren haben, den Autoschlüssel, Sie finden ihn oft nicht mehr. Und Sie finden oft viele Dinge nicht. In der Welt wird man oft enttäuscht. Bei Jesus nie. Wer ihn sucht, findet. Nur bei ihm stimmt's. Jesus Wort. Wer sucht, der findet. Weil er Menschen nachgeht, die suchen. Und dort wird erzählt, dass Jesus im Haus eines frommen, hoch angesehenen Kirchenmannes einkehrt. Pharisäer nannte man die damals. Ganz fromme Leute. Voll Aktivität und lauter religiöse Programme hatten sie und das wollten sie tun mit ihrem Leben, verwirklichen Tag und Nacht. Gott vor Augen haben und ihm dienen. Aber sie waren sehr skeptisch gegenüber Jesus. Professor Berger sagte neulich, er glaube, das ist der Heidelberger Theologieprofessor, er glaube, dass 70% der Theologen keine persönliche Beziehung zu Jesus hätten. Kann ja sein, dass viele Christen gibt in unseren Kirchen, die Jesus persönlich gar nicht kennen. Die sagen, ich habe von ihm schon gehört, gelesen, ich kenne den Namen. Aber mir ist er nie begegnet. Ich habe ihn nie gefunden. Und dann ging Jesus in das Haus des Pharisäers Simon. War eine große Festtafel und dort saßen die Leute. Sehr interessant. Man kann ja so schön theologisch disputieren. Wir machen das ja immer in unseren Hauskreisen. Dann werden die Fragen immer länger und dann kann man sogar über 10 Uhr abends weiter diskutieren. Was ist denn das mit Jesus? Stimmt das überhaupt? Und so ging das auch dort. Dieser Simon will neutral sein, er will mal abwarten, er will mal zugucken, wie das mit Jesus ist. Und plötzlich, wie dieser festliche Abend unterbrochen, da war eine Frau hereingestürmt. Man sah sofort, das ist ein Luder, ein scheußliches Weib, eine Hure. X Männer hat sie schon das Herz verdreht, Ehen gespaltet. Ein wüstes Leben geführt in ihrer Gier. Es war ja empörend, diese Frau mit ihren aufgelösten Haaren stürmt herein in diesen Saal, in dieses Wohnzimmer, ohne zu fragen, ob sie da jetzt hinein darf. Und von hinten hat sie sich Jesus genähert und ist mit ihrem Gesicht Jesus zu Füßen gefallen, hat ein Salbglas dabei gehabt, hat dieses Salbglas mit einem kostbaren Parfüm geöffnet und Jesus die Füße gewaschen. Ja, die Füße, die waren sehr schmutzig. Man ging ja da barfuß, sie waren Schweiß, voller Schweiß in dem heißen Land. Die rochen sehr. Und die Frau breitet diesen kostbaren Duft drüber und dann, die anderen konnten es gar nicht sehen, es war Totenstille im Raum. Die heult. Die heult verzweifelt los. Ja, wissen Sie, es gibt viele Gründe, warum man heult. Aber wahrscheinlich ist auch noch nie jemand trockenen Auges zu Jesus gekommen. Irgendwo hängt das doch zusammen, ohne dass man eine Ordnung draus machen muss. Aber die Frau war so verzweifelt. Die war so verzweifelt über ihr Leben. Das meinen wir ja immer, dass solch eine Frau doch das große Glück hat. Und sie hat doch alles angeekelt, wie sie weggeworfen wurde, wie ein alter Schuh, wie sie niemand hatte, der für sie einstand. Sie hat sie vor sich selber geekelt. Sie war zerrissen, sagte, ich will das doch gar nicht mehr. Ich will doch raus aus diesem ganzen Schmutz und Dreck. Aber ich kann nicht mehr raus, ich werde doch geritten von diesen Begierden meines Lebens. Und je länger ich da drin bin in diesem, das ist doch kein Gewerbe, kein ehrenwerter Beruf. Sie selber hat gesagt, ich will doch in der Nacht, ich will den Leuten gar nicht begegnen. Ich ahne doch, was die über mich reden. Und man wundert sich ja nur, warum die Frau so tollkühn ist und in dieses Haus ausgerechnet dieses selbstgerechten Kirchenmannes zu gehen, eines Frommen, der sagt, wir halten die Gebote, wir leben tüchtig und sauber, wir leben nicht so wie die anderen, die da so unmoralisch leben. Aber ihr war alles egal. Was sie gezogen hat, ist genau das, was wir hören heute von ganz vielen Buddhisten, von ganz vielen Moslems, von ganz vielen Sozialisten in China oder in Kuba. Jesus. Ist ja was Komisches um diesen Namen Jesus. Manchmal denke ich, der Name Jesus wird gehasst wie kein anderer Name in der Welt. Von allen Menschen, die Jesus mit Füßen treten, weil sie seinen Anspruch haben. Jesus hat einen Anspruch, er will Herr deines Lebens sein. Er kommt mit dem Anspruch, dass er allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das ist der Hass. Die großen Hochreligionen toben. Sie werden entzaubert. Unser Freund Dr. Ajit Fernando, Leiter von Jugend für Christus in Sri Lanka in Colombo, sagt, Hunderttausende demonstrieren auf den Straßen. Weg mit den Christen. Wir ertragen sie nicht mehr. Die tun doch nichts. Sie haben doch nur das Evangelium. Aber dieses Evangelium ist unerträglich, dieses Jesus-Evangelium, an dem scheitert sich alles. Aber in so vielen Kirchen redet man gar nicht mehr von Jesus, da redet man nur noch vom guten Gott. Weil ist das die Macht der Botschaft, die wir haben? Jesus, der Heiland der Welt, der Retter, der niemand hinausstößt, der gekommen ist, um verlorene, verzweifelte Menschen zu retten, dessen Botschaft das ist, niemand hinauszustoßen, der Erfüller all der Hoffnungen der Propheten des alten Bundes. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist in Jesus wahr geworden. Wo es diese Frau kapiert hat, man weiß es nicht. Man kann es auch bei uns oft gar nicht zurückverfolgen. Ich weiß nur, dass sie hier in Hülben auch in der Stunde und in der Villa drüben bei der Oma und wo das war im alten Schulhaus, immer das mitbekommen habe. Alle Sehnsucht des Lebens wird nur in Jesus erfüllt. Simpel und einfach zugesprochen. Die Oma hat es uns Kindern gesagt, hütet euch nur vor Sünde und Schande. Wir wussten nicht, was das ist. Aber wir wussten, da gibt es irgendwo einen Grat, wo man in der Welt umkommt. Inzwischen weiß ich. Und inzwischen hat mich Gottes Gnade in ganz vielen schwierigen Situationen wunderbar bewahrt. Und man kann nur danken, unverdient. Aber was diese Frau zu Jesus treibt, das ist jetzt ganz wichtig. Die Not der Sünde. In so vielen christlichen Zeitschriften steht heute, das Wort Sünde sei unpassend. Es war immer unpassend. Dabei hat die Sünde noch nie so grassiert wie heute. Sitzt keiner unter uns, der nicht tief belastet ist unter der Sünde seines Lebens. Und das sind Dinge, mit denen wir mit niemand drüber reden können, weil wir uns schämen. Wie diese große Sünderin, von der in Lukas 7 steht. Aber sie kommt zu Jesus und ist der einzige Ort, wo man hin muss. Geh nicht zu den Menschen, die verstehen dich nicht. Und Jesus hat sie in dem Augenblick gleich zu den Leuten gesagt, ich weiß, was ihr denkt, was in eurem Kopf vor sich geht. Warum verurteilt Jesus nicht diese Frau? Wir meinen doch immer, wir bräuchten die Wertordnungen. Und die müssen wir immer betonen. Und wir müssen sich nur mehr mühen und anstrengen. Noch nie hat ein Mensch in all den Jahrtausenden der Weltgeschichten sein Leben selber ordnen können. Noch nie. Noch nie hat ein Mensch den Versuchungen Satans widerstehen können. Das müssen wir als Christen doch am besten wissen. Und darum sagt das Jesus, ich weiß, was ihr denkt in eurem Herzen, was euch bewegt. Aber so groß, dass Jesus niemand wegstößt. Das ist mein zweiter Punkt. Diese Frau dringt durch, der brennt die Sehnsucht nach Leben, aber sie gibt sich nicht mit dem ab, was die Welt bieten kann. Nicht mit Sex und nicht mit Geld und nicht mit guten Worten und nicht mit Gefühlen. Ich brauche das Leben, das neue Leben, das vor Gott geordnete Leben, das wertvolle Leben. Und Jesus stößt sie nicht weg. Und er lässt sie das tun. Was tut sie eigentlich? Ist Ihnen aufgefallen, dass diese große Sünderin gar kein Wort der Reue sagt? Jesus fragt uns nie nach korrekten Worten. Er fragt nur, ob wir es echt meinen, dass wir ihn vor allem anderen wollen. Und das ist das schönste Bekenntnis. Wie beim Schächer am Kreuz, Herr, nimm mich mit. Ich möchte bei dir sein. Und Jesus hat es richtig begriffen, es war Liebe. Ich bin so traurig, dass wir über unseren Glauben so viel mit unserem Kopf nachdenken. Mit dem Kopf kommen sie nie im Glauben klar. Um was geht es denn im Glauben? Um Jesus liebhaben. Jesus liebhaben ist besser als alles Wissen. So steht es im Epheserbrief. Jesus liebhaben ist das Allerwichtigste. Und man kann ihn nur lieben, weil man seine Liebe gefunden hat. Wer die nie gefunden hat, wird ihn nie entdecken. Wer nie weinend zu seinen Füßen lag und sagt, Herr, verstoß mich nicht. Darf ich Ihnen sagen, das ist mein Lebensgefühl als Christ. Und ich lebe von der herrlichen Gnade, die jeden Morgen neu ist, dass er mich aufhebt und dass er mich nicht hinausstößt. Und da sagt Jesus zu dieser Frau ein Wort, ihr ist viel vergeben, denn sie hat viel geliebt. Nicht Taten der Liebe irgendwo unter Aussätzigen und Kranken und Notleidenden und Ausländern. Nein, die Jesusliebe deckt die Menge meiner Sünden. Jesus liebhaben ist die Krone des Glaubens. Und ich will es Ihnen heute Abend sagen, hast du Jesus lieb? Wenn Sie heute Abend heimgehen, singen Sie das schöne Lied. Nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, der liebste Jesus mein. So dürfen Sie einschlafen. Ist alles weg. Alle Dunkelheit, alle Macht Satans, aller Schmutz und Dreck. Und Jesus kann in unserem Herzen Wohnung machen. War neulich passiert in unserem Bibelkreis im Schwarzen Kreuz in der Justizvollzugsanstalt in Heimsheim, wo diese Männer sitzen, einige von ihnen mit lebenslänglichen Strafen, weil sie böse Dinge getan haben. Da sagt einer plötzlich, es gibt doch keine Vergebung. Und ich sage, doch, es gibt eine, weil Gott gibt es eine. Bei den Menschen nie, wissen wir, wird alles nachgetragen. Aber dass ich heute mit meinem himmlischen Vater Frieden machen kann, da hat ja Jesus die herrliche Geschichte erzählt vom verlorenen Sohn. Ich darf heimkommen. Der Vater breitet die Arme aus. Wo gibt es denn das in einer Religion? Wo gibt es das in einer Philosophie? Gott, der kühle Begriff, wer ist Gott? Ein allmächtiger Gott. Der Vater, der dich sucht, der Heimweh hat nach dir. Und ich darf es dir sagen, dass er dich sucht. Kehr um. Heute Abend mach Frieden mit ihm. Und das ist so wunderbar, dass dieser Jesus den Weg gegangen ist, der Sühne. Für die Sünde, ich weiß doch, dass in unseren Tagen selbst viele Verkündiger sich nicht genieren und zu sagen, wegen mir hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Das Frechste und Makaberste, was man sagen kann. Das ist doch frechste Spott der Menschen, die gar nicht wissen, wie unser Leben verwüstet und zerstört ist, wie wir uns abgewendet haben von der Quelle des Lebens und unser Leben selber leben wollten, gegen Gottes Ordnung und für uns. Und dann kamen die ganzen Nöte unseres Lebens. Nein, das, was in unserem Leben drin ist, das ist sehr schwer. Schwere Schuld. Und manchmal werden wir schwermütig drüber. Über unsere belasteten Ehen, über unsere Worte, die wir geredet haben, über unsere schmutzigen Gedanken, über all das Böse, das in unserem Herzen Raum findet. Und dann rettet mich nur eins, das Blut von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, macht mich rein von aller Sünde. Es gibt gar keine Sünde, die Jesus nicht vergeben kann und die nicht weggenommen wird. Und ich darf ihn einfach lieb haben. Herr Jesus, nicht so, wir werden lieber auf Erden, als du der liebste Jesus mein. Ich erzähle also gern die Geschichte von der Theologengeneration vor 150 Jahren, wo der Philipp Spitta dazugehört hat. August Risse war einer dabei, die damals in Göttingen auch den frechen Spott gehabt haben, wo die Vernunft des Menschen meint, das Wort Gottes kritisch prüfen zu können. Das ist erledigt für mich, der Kreuzestod brauche ich nicht mehr. Und dann sind sie beide dem Theologen August Tulluk begegnet, der ihnen gesagt hat, du musst einmal die Höllenvater-Selbsterkenntnis machen. Die Höllenvater-Selbsterkenntnis, guck mal in dein Herz hinein. Der die Lehre von der Versöhnung geschrieben und dieses wunderbare Buch, das es bis heute noch antiquarisch gibt, August Tulluk, Lehre von der Versöhnung. Und dieser August Risse hat die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis erlebt, über der Schuld seines Lebens. Und dann hat er dieses herrliche Lied gedichtet, jetzt gerne heute Abend mit Ihnen gesungen. Gott ist die Liebe. August Risse, ich lag in Banden der schnöden Sünde. Warum kann man das heute nicht mehr singen? Ich konnte nicht los, ich konnte nicht frei. Er sandte Jesus, den treuen Heiland. Und dann kommt das Lied. Gott ist die Liebe. Seine unglaubliche Botschaft für die Welt. Man kann die Liebe Gottes nicht erfahren, über den schweren Rätseln dieser Welt. Der Mann einer Enkelin von mir rief mir vor 3 Tagen verzweifelt aus Pfinztal an. Bei uns im EC ist eine Frau und die Schwester hat es miterlebt, sie haben es in der Zeitung gelesen, dass 2 Kinder verbrannt sind. Und ich kann nur sagen, du darfst das jetzt durchbuchstabieren, dass wir Christen stehen bleiben an dem Jammer der Welt und das mitfühlen können, wie Jesus gelitten hat an den schrecklichen Dingen dieser Welt, den Kriegen und dem Unrecht und dem Leiden und den Krankheiten. Aber es gibt einen Ort, wo ich den Frieden Gottes fühlen darf, in Jesus. Er hat mich lieb. Er hat mich lieb. Und das ist dann groß, dass ich dann sagen kann, alles Schwere kann mich nicht mehr aus der Hand von Jesus reißen. Aber die Geschichte ist ja noch nicht fertig. Doch der letzte Teil, diese erfahrene Liebe bei Jesus, das ist eine Kraft, die dein Leben treibt. Jesus sprach diesen Simon noch direkt an und sagt, weißt du Simon, ich erzähle dir mal eine Story. Da waren 2 Leute, der eine hatte eine große Schuld und der andere hatte eine kleine Schuld. Der eine war ein Gauner, aber beim anderen war es nicht so schlimm, aber es waren auch böse Dinge in seinem Leben. Und dann wurden beiden plötzlich die Schuld erlassen. Wer hat wohl den am meisten geliebt, der die Schuld erlassen hat? Er fragt nicht, Jesus fragt nicht, wer war der Bessere, der moralisch Bessere? Der mit der kleinen Schuld natürlich. Jesus fragt, wer hat die größere Liebe gehabt? Und der Simon sagt, ja, natürlich der, dem die größte Schuld erlassen ist. Simon, du hast mich nie geliebt. Wissen Sie, dass das die größte Sünde der Christen ist, Jesus nicht zu lieben. Sie können x Kerzen anzünden, Sie können halben Abend Halleluja singen. Wenn Sie Jesus nicht lieb haben, ist alles umsonst. Sie können lange Litaneien Ihrer großen, frommen Werke aufzählen. Sie können sagen, ich habe die halbe Welt evangelisiert. Aber wenn Sie Jesus nicht lieb haben, sind Sie ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Deshalb ist die Jesusliebe die höchste Erfüllung des Glaubens. Und der Glaube ist auf einmal so einfach. Liebe den Jesus, der dir alles erlassen hat, den Gottessohn. Paulus hat am Ende seiner Briefe an die Korinther sogar einen Satz hingeschrieben, den kann man kaum in den Mund nehmen. Wer Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Ja, der steht unterm Fluch. Der kommt nie raus. Ist alles im Dunkeln. Und das ist so einfach. Ich darf ihn lieb haben. Schönster Herr Jesus, dich will ich lieben. Dich will ich ehren, du meiner Seele Freude und Kron. Du bist die Erfüllung meines Lebens, alles, was du hast. Ich könnte Ihnen viel erzählen. Ich habe nach einer Verkündigung einmal, einer Evangelisation, kam ein junger Mann zu mir, völlig verzweifelt, ich kann nicht mehr weiterleben. Was ist passiert? Und wie die jungen Christen heute machen, ohne verheiratet zu sein, ist er mit seiner Freundin in den Urlaub gefahren und auf dem Balkan ist passiert. Das Auto hat sich überschlagen und er steht auf der Straße und seine Freundin ist tot. Wissen Sie, da breche ich zusammen. Was gibt's an Schuld? Der hat es damals nicht fassen können. Wir haben immer wieder drüber gesprochen. Jesus starb für dich. Das ist Gnade. Und wie er es begriffen hat, ich habe nie mehr so einen jungen Menschen erlebt. Mit dieser Freude, von Freude übergequollen, erfüllt, hat Jahrzehnte Jesus gedient im Missionsdienst, bis er in seinem Dienst von Mördern totgeschlagen wurde. Und seine Freude, Frau sagte bei der Beerdigung, jetzt machen wir ein Fest für Jesus draus aus der Beerdigung. Wissen Sie, die Freude von Jesus, die deckt allen Jammer zu und alles Leid. In dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Aber wissen Sie, man muss es selber erlebt haben. Und an jedem Tag werden wir es erleben. Keine Stunde unseres Lebens, wo wir nicht die Liebe von Jesus brauchen. Dir sind deine Sünden vergeben. Und mein Glaube lebt aus diesem Erfahren. Anders kann ich Jesus gar nicht lieb haben. Und dann verstehen Sie auch, warum ich gesagt habe, trockenen Auges ist noch keiner in den Himmel gekommen. Das ist der Stolz von uns. Jesus starb für mich. Ich habe viele Jahre das Abendmahl ausgeteilt in der Gemeinde. Und ich habe in die Gesichter der Augen gesehen und ich weiß, wenn ich zugesprochen habe und ich darf euch im Namen von Jesus die Vergebung aller eurer Schuld zusprechen, die ihr bekennt und bereut, da waren viele Tränen drin. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Aber das Schönste ist, dass wir einen Heiland haben, dem wir gehören, dass die Erfüllung meines Lebens, Herr, ich darf dir dienen und wo du mich jetzt noch brauchst, ich bin für dich da und du gehst mit mir. Was soll mich denn noch trennen können von dir? Das ist das Allergrößte und Wunderbarste. Amen.